Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Schmutzige Straßenschluchten, in denen Menschlein herumhuschen zwischen Türmen aus Stahl und Glas in Dunkelheit, Dreck, Isolation. Das ungefähr sind die optischen Zutaten für den Kinoklassiker in Sachen Dystopie, Ridley Scotts Blade Runner aus dem Jahr 1982. Dystopien liegen nach wie vor im Trend. Vielleicht sogar mehr denn je, auch und besonders in zeitgenössischen Serien, als da zum Beispiel wären Westworld, The Hunger Games, The Handmaid's Tale oder Snowpiercer. Auch hier sind die Räumlichkeiten ganz wesentlich und charakteristisch, ob antiseptische Städte oder chaotische Slums. Welche Funktion diese Orte jeweils haben, wie und warum sie so inszeniert werden, das genau hat der Berliner Literaturwissenschaftler und Mediendidaktiker Franz Kröber untersucht. Und der ist jetzt mein Gast. Juhu, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie haben gerade eine 400 Seiten starke Dissertation zum Thema geschrieben, die jetzt auch in Buchform erschienen ist. Welche Frage stand da ganz am Anfang oder anders, vielleicht auch welcher Verdacht?
Also die Überlegung, dass sich einfach Muster herausgebildet haben im Vergleich dieser seriellen Dystopien miteinander, und zwar im Hinblick auf die Räumlichkeiten. Es gibt im Grunde so ein paar Zutaten, die immer wiederholt werden seit dem 19. Jahrhundert in literarischen Dystopien und dann in filmische Einzug finden und schließlich auch in die Fernsehserien, die gegenwärtig so en vogue sind. Die sind auf architektonischer Ebene, dass also immer wieder Materialien wie Stahl, Glas und Beton wiederholt werden, dass wir sehr häufig mit segregierten Gesellschaften zu tun haben, die in Arm und Reich unterteilt sind. Und ganz spezifisch im Hinblick auf das Serielle ist, dass diese Gesellschaften zum Ende der Serien meistens hin aufgebrochen werden. Also anders als in Wir von Samyatin, in dem es keine Hoffnung darauf gibt, dass der sozialistische Superstaat über Bord geworfen werden kann, gibt es Rebellion, es gibt Widerstände und dann schließlich Zerfallserscheinungen der dystopischen Staaten in diesen Serien.
Jetzt ist ja der Markt der Serien kaum noch überschaubar. Ich selbst habe auf dem Weg hier ins Studio auch schon Ihnen gerade noch mal gestanden, dass ich ganz wenige der Serien überhaupt kenne, die Sie da untersucht haben. Welche Kriterien waren für Sie ausschlaggebend und welche Serien waren das vor allem, die jetzt auch für Ihre Untersuchung Pate standen?
Ja, ausschlaggebend war, dass es aktuelle Serien sein müssen, obwohl ich auch hätte ältere nehmen können, weil das wirklich noch kein allzu gut untersuchtes Feld ist. Und es sollten Serien sein, die so ein bisschen das momentane Feld des Post-TV widerspiegeln. Also Serien, die einerseits kurz sind, vielleicht sogar als Stück veröffentlicht wurden, wie Tripalium auf Arte, oder die länger und mit Unterbrechungen erzählt werden, wie The Man in White Castle oder 3%. Serien, die über öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme ausgestrahlt wurden, wie Alpha 07 in Deutschland, oder von Streaming-Plattformen produziert wurden, wie 3% und Men in White Castle zum Beispiel.
Darf ich nochmal nachfragen, dieses Kriterium Post-TV, was genau heißt das und warum ist diese Unterscheidung so wichtig?
Post-TV bezeichnet ein gegenwärtiges Phänomen der Fernsehserienkultur und der Name verrät eigentlich schon den Inhalt. Es ist also so, dass die Inhalte nicht mehr gebunden sind an einen linearen Programmablauf, dass ich also als Zuschauer davon abhängig bin, dass zu einer bestimmten Zeit und am Fernsehgerät, am stationären, eine Sendung ausgestrahlt wird, sondern ich kann mir die Inhalte selber zusammensuchen. Ich kann mir die über Streaming-Plattformen oder über Fernsehprogramme, über stationäre anschauen. Ich kann aber auch sagen, dass ich Serien, Filme oder andere Inhalte über YouTube rezipiere. Und dieses Wandern von Fernsehformaten oder anderen audiovisuellen Medien im weitesten Sinne über verschiedene Plattformen hinweg und die Freiheit der Rezipierenden auch mal anzuhalten oder Binge-Watching zu betreiben, das nennen wir Post-TV.
Mhm. Franz Kröber, jetzt steckt ja im Grunde schon in diesem Wort Dystopie Ihr Thema. Also Dys, griechisch, bedeutet schlecht, Topos, der Ort. Und wie dieser Ort in der Dystopie aussieht, das variiert mitunter ja schon sehr, sehr stark in den dystopischen Serien selbst. Also Sie haben genannt The Man in the High Castle. Wir hören hier gerade mal im Hintergrund auch den Soundtrack dazu. Da stehen faschistische Architekturen Neben einer Westernstadt, schreiben sie, da ist dieses New York der Nachkriegszeit, da sind Vorstadtkulisse, Minen, in denen geheime staatliche Experimente durchgeführt werden. Und trotzdem ist das vielleicht nicht so repräsentativ, denn sie haben durchaus Gemeinsamkeiten und Linien gefunden. Wie sieht dieser Ort, wie sehen diese Orte in zeitgenössischen dystopischen Serien aus? Also der dystopische Ort.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht nur auf einen Nenner zu bringen, ne? Also ich glaube, das Dominanteste, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, die Dystopie, die am meisten wiederholt wird, so als Oberflächenphänomen, ist diese Segregation und das Binden an Stahl, Glas, Beton und auch an den Stil des Funktionalismus bzw. des Brutalismus.
Ich wollte nochmal einhaken, Segregation, vielleicht können Sie das nochmal genau schildern, was das genau bedeutet. Also die Menschen sind irgendwie leben aneinander vorbei, unterschiedliche Klassen. Was bedeutet das konkret?
Also so die nicht innovative Interpretation in Serien wäre, wir haben einfach hier irgendwie eine Zone, da sind die Besitzlosen, das wäre in Tripheim der Fall, und dann haben wir so eine Art Kern, so einen urbanen, und da sind alle, die reich sind, die auch über technische Errungenschaften verfügen, die Zugang zu Wasser oder anderen Gütern haben. Und dann gibt es aber eine wirklich innovative Auslegung, und deswegen dieses Aneinander-Vorbeileben war gerade ein schönes Stichwort, nämlich The City and the City, auch eine Serienproduktion, eine aktuelle, wo in einer Stadt sozusagen oder an einem Ort zwei Städte ineinander liegen und die Menschen sich zur Regel gemacht haben, diese jeweils andere Stadt einfach nicht zu sehen, ja, und sozusagen auszublenden, dass es so eine Art Menschen zweiter Klasse gibt und die aber einfach nicht wahrgenommen werden dürfen. Und alle, die gegen diese Regel verstoßen, werden ja dann eben bestraft. Und da sind wir genau bei einem Muster von Serien dystopischen Räumen, das eben konstant bleibt. Es sind Räume der Überwachung, der Kontrolle und Räume, in der Menschen angeordnet werden und nicht aktiv handeln können. Und der Panoptismus herrscht, ja, in der ich mich selber beobachte, weil ich weiß, ich werde beobachtet.
Panoptismus ist, das müssen Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären, kommt, glaube ich, von Foucault, ne? Überwachen,
ja, genau.
Und Strafen.
Ja, genau, genau.
Ich erinnere mich dunkel. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären,
also das Konzept. Das ist eben diese Idee der Disziplinierung des Individuums dadurch, nicht nur, dass es von außen diszipliniert wird, sondern dass es weiß, dass es von außen immer gesehen wird, kontrolliert wird und sich dann selber diszipliniert. Und architektonische Muster oder Formen, die damit korrespondieren, das ist die Suburbia, also die Kleinstadt der USA, die eigentlich seit den 70er Jahren in Film und Fernsehen nicht mehr als Utopie verkauft werden kann, sondern immer dystopisch ist.
Interessant.
Weil diese Nachbarschaft ja ganz eng ist und alle unausgesprochenen Regeln folgen müssen. Oder dann wiederum, wenn wir so an eher funktionalistische Ausprägungen denken, wie in Tripalium zum Beispiel oder im 3%, dann sind diese Architekturen geprägt von Räumen, die uniform angeordnet sind, sozusagen alle in einer Linie, als wären sie seriell geformt, von Hallen, in der Menschen winzig klein erscheinen und sich natürlich ihrer Ohnmacht immer bewusst sind.
Ich habe eingangs von Ridley Scotts Blade Runner gesprochen, so als Blaupause für Dystopien. Es hat sich offenbar doch erstaunlich viel erhalten aus dieser 80er-Jahre-Ästhetik. Das ist ja verblüffend, gerade im Hinblick darauf, wie viel sich in unserer Realität allein durch solche Stichworte wie Digitalisierung getan hat. Hat Sie das verblüfft in Ihrer Untersuchung?
Verblüfft jetzt nicht, weil ich bin ja Literaturwissenschaftler und da weiß ich ja, dass es immer Traditionen gibt, an die angeknüpft wird, bewusst oder unbewusst. Also insofern nicht. Und es gibt bestimmte Muster, die ja wirklich auch schon seit dem 19. Jahrhundert eigentlich immer wiederholt werden, neu aufgelegt werden. Und dann wiederum, ja, verblüfft vielleicht insofern, als dass es tatsächlich nicht an der Oberfläche nicht so viel vergleichsweise innovative Raumerzählungen gibt. Ne? Ich glaube, das genannte The City in the City wäre so eine innovative Raumanordnung. Snowpiercer würde ich auch dazu zählen. Das ist eine Serie, die auch eine längere Tradition hat. Sie basiert auf einem Spielfilm, der wiederum auf einer Graphic Novel basiert. Und da sind es die letzten Menschen, die in einem Zug Zuflucht gesucht haben vor der Apokalypse, eigentlich der menschengemachten. Und da aber auch wieder, und da kommen wir wieder zurück zu diesem immer wieder aufgelegten Muster oder Rezept, wenn man so will, sie angeordnet sind nach Klassen in Waggons von machtvoll bis machtlos.
Was denken Sie, ist in diesen Räumen an gesellschaftlichen Ängsten eingeschrieben? Worauf verweisen die?
Das ist eine sehr gute Frage, weil genau das der Kern von Dystopien ist. Das sind also Extrapolationen gegenwärtiger Sorgen in die Zukunft, meistens ganz selten in gegenwärtige Räume. Und diese Ängste sind zum großen Teil verbunden mit der Klimakatastrophe natürlich. mit der Angst davor, dass die soziale Schere weiter auseinandergeht. Die Übermacht von Oligarchen spielt auch eine Rolle in einigen Serien und natürlich auch vor Krieg und Armut. Was mir aber an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, ist, dass wir es hier mit einer politischen Textsorte zu tun haben. Ja, also die Apokalypse an sich ist keine Dystopie. Also Fiktionen, Serien, die zeigen, dass die Welt untergegangen ist, das ist nicht dystopisch. Aber wenn sich in diesem Chaos der Klimakatastrophe eine Gemeinschaft herausbildet, die totalitär regiert wird, dann ist es dystopisch.
Jetzt gibt es ja doch vermehrt Stimmen, die behaupten, dass wir im Grunde selber ja auf eine komplette Apokalypse, Dystopie, wie auch immer, zusteuern. Ist das vielleicht auch der Teil der Faszination von uns Menschen, uns dystopische Serien anzuschauen, dass sie vielleicht nochmal auch einen Raum der Möglichkeiten öffnet, in dem es mehr Optionen gibt als die Ausweglosigkeit, die uns mitunter bei den Szenarien anfällt, die uns selbst bevorstehen?
Ja, genau. Das würde ich auch so sehen, dass Dystopien die Möglichkeit bieten, sozusagen in einem Labor mal auszutesten, welche Szenarien wie verlaufen würden. Das schließt an die These von Eva Horn, die sagt, dass wir gegenwärtig die Zukunft in Fiktion, aber auch Politik nur noch als Katastrophe denken können. Und ich glaube, dass Dystopien da tatsächlich eine Möglichkeit bieten, mal sozusagen in Ruhe vor dem heimischen Fernsehgerät oder dem Laptop auszutesten, ja, wie würde das jetzt aussehen, wenn tatsächlich eine Diktatur entstünde, die Frauen strukturell noch mehr unterdrückt? Ich meine, wir haben ja strukturelle Ungleichheit, aber das wirklich massiv macht. Wie würde es aussehen, wenn die letzten Menschen sich gegen Mutanten verteidigen müssten oder wenn sie zusammen um Güter wie Wasser, was ja auch knapp wird, kämpfen müssen? Und das mal auszutesten und dann sozusagen dann wieder aus der Zukunft einen Blick zurückzuwerfen, was müssten wir also machen, damit es nicht so weit kommt, damit wir diese Verhältnisse vermeiden können. Das ist nach wie vor die Funktion der Dystopie, auch in Serie.
Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, eine so intensive und auch wirklich ja umfangreiche Arbeit so auf den Kern zu reduzieren. Aber liege ich richtig, wenn ich es doch so formulieren würde, es hat sich eigentlich in den Serien erstaunlich wenig verändert, dahingehend, wie die Orte heute strukturiert sind in Dystopien im Vergleich zu dem, wie sie auch traditionell immer schon waren?
Das würde ich schon sagen. Und das finde ich wirklich, also ich weiß gar nicht, ob es so erstaunlich ist, weil da muss man es ja vergleichen mit anderen Genres. Und die haben ja auch Muster, die bleiben. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass man eigentlich sagen kann, klar, es gibt Raumvielfalt in Dystopien, aber wenn man einmal so ein paar Typen festgemacht hat, dann kann man eigentlich ziemlich gut über die Räume und wie sie besetzt werden von Figuren die Dystopie erklären. Ne, es müssen Räume sein, die kontrollierend sind, die einengt sind oder zum Beispiel bei bestimmten Typen dann auch noch bestimmte Gesellschaftsgruppen trennen. Und das Einzige, was die serielle Dystopie neu gemacht hat, und das vor allem dank The Hunger Games, würde ich mal sagen, ist, dass sie wirklich diesen Bruch, dieses Aufbegehren von Rebellen gegen das System nochmal räumlich viel stärker vermengt hat, weil die sich ausbreiten in der fiktiven Welt oder weil Staaten auch wirklich räumlich fallen. Ja, also Gebäude werden zerstört, explodieren etc. Das ist eine Neuentwicklung des Genres, die es zum Beispiel bei 1984 oder Wir auch nicht gab oder bei Aldous Huxley.
Das alles können Sie nochmal in Gänze nachlesen in dem Band Räume serieller Dystopien, expandierende Albträume im Post-TV. Franz Gröber ist der Autor dieser Arbeit. Er war unser Gast hier im Kompressor. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.